Liebe Gemeinde, da hat jetzt ein Mensch beten gelernt. Manchmal würden wir uns das ja wünschen, dass Gott so direkt vernehmbar redet. Es gibt ja eine ganze Reihe Geschichten davon, auch in der Bibel. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, es würde uns ziemlich erschrecken, wenn das tatsächlich passieren würde. Und würde uns schon ein bisschen aus dem Gleis werfen. Wissen wir, was wir tun, wenn wir beten? Und was beten wir überhaupt und warum? Wir haben das vorhin in der Lesung gehört, dass die Jünger Jesus bitten, lehre uns das Beten, zeig uns, wie das geht. Beten lernen, wirklich lernen, das werden wir heute Morgen sicher nicht, denn das kann man nicht mal so eben in einer 20-Minuten-Lektion abarbeiten. Beten, das ist ja schon etwas, was auch ganz unterschiedliche Christen zusammenbringt. Christen ganz unterschiedlicher Couleur, wo man sagt, die sind so unterschiedlich, aber das funktioniert ganz häufig, dass man sagt, die beten miteinander. Allianz Gebetswoche Anfang des Jahres ist so etwas, wenn man sagt, da finden wir zusammen, wir beten miteinander oder ökumenische Gebetswochen, ganz unterschiedliche Kirchen, Christen aus unterschiedlichen Kirchen, die miteinander beten. Allerdings wissen wir auch, dass das Gebet ganz unterschiedlich aussehen kann. Wenn ein orthodoxer Christ oder ein römisch-katholischer Christ in einen freikirchlichen Gebetskreis kommt, dann wird er sich wundern und sagen, dieses freie Gebet, ist das überhaupt Gebet? Was plappern die denn da? Oder wenn unser Eins in ein liturgisches, orthodoxes Gebets, in eine orthodoxe Gebetsliturgie hineingerät, dann ist das auch etwas befremdend für uns. Und es ist noch gar nicht so lange her. Ich kann mich da noch daran erinnern, dass es in freikirchlichen Kreisen so war, dass man kein Vaterunser gebetet hat. Weil das war ja kirchlich. Das tat man nicht. Aber das sind alles so oberflächliche Fragen und oberflächliche Themen unserer Gebetstraditionen. Die sind nun mal unterschiedlich und manchmal prallen sie aufeinander. Aber worum geht's wirklich? Ich möchte zunächst mit zwei Thesen ein wenig tiefer in unser Gebet einsteigen. Die erste These lautet, wir können nicht beten. Wir können nicht beten. Beten ist nichts, was man lernen könnte, so wie Menschen schreiben, lesen und rechnen lernen. Es ist auch nichts, was man so lernt wie Fahrradfahren oder Schwimmen und was man, wenn man es gelernt hat, dann mal für den Rest seines Lebens auch kann. So ist Beten nicht. Ole Hallesby hat in seinem Buch vom Beten geschrieben, es sind sicher nur die Hilflosen, die beten können. Die, die keine Worte mehr finden, die, die sich hilflos verirrt haben, die sich verloren fühlen, denen das Gebet sozusagen auf den Lippen erfriert. Hallesby meint, die, die nichts mehr zu sagen haben, die können beten. Hilflos vielleicht wie ein kleines Kind, das nichts sagen kann, weil es das noch gar nicht gelernt hat, das höchstens schreien kann, und das doch von seinen Eltern verstanden wird und umsorgt wird. Hallesby schreibt, mein hilfloser Freund, deine Hilflosigkeit ist ein starkes Gebet, das zu Gottes Vaterherzen aufsteigt. Wir können nicht beten. Beten heißt eben gar nicht irgendetwas können, eine Fähigkeit zu besitzen. Nein, beten heißt sich für Jesus aufschließen. Und ihn hineinzulassen in unsere Not. Die zweite These, wir dürfen beten. Jesus lädt uns hier ein zu beten, wir haben es vorhin auch schon gehört. Er fordert auf zu bitten und er versieht das mit großen Verheißungen. Und aus dieser Tatsache, dass wir beten dürfen, dass Jesus einlädt dazu, aus dieser Tatsache erwächst ja auch diese Bitte der Jünger, Herr, dann lehre uns auch das Beten, bring es uns bei. Und schon diese Bitte ist eine Wirkung des Geistes Gottes. Auch wenn es ums Gebet geht, leben wir in der Nachfolge Jesu. Die Bitte des Jüngers und der Jüngerin und Jesu Anweisung für das Gebet folgen auf das Gebet Jesu selbst. Jesus hat gebetet, das haben die Jünger beobachtet. Und die Gemeinde lebt bis heute von Jesu Gebet und von Jesu Gebetsanweisung. Und auf diese Bitte seiner Jünger, ihn beten zu lernen, zu lehren, antwortet Jesus in vierfacher Weise. Er gibt ihnen einmal ein Muster, das ist das Vaterunser-Gebet. Wir haben es in der Fassung aus dem Lukas-Evangelium gehört, das ist recht kurz. Wir haben es in dem Anspiel in der Fassung des Matthäus-Evangeliums gehört. Wir werden es nachher auch noch einmal hören. Dann erzählt Jesus das Gleichnis, ein Gleichnis über das Beten von dem bittenden Freund, der bittet und dem der Freund helfen will. Dann gibt es diese Verheißung, bittet, wird euch gegeben, und dieses Gleichnis von der Gebetserhörung zwischen dem Vater und dem Sohn, das wir auch in der Lesung gehört haben. Das könnte man jetzt alles miteinander bedenken, aber das ist letztlich ein wenig viel für heute Morgen. Um das Beten lernen und ganz speziell um das Vaterunser soll es gehen. Das, was wir eben gehört haben schon, dieses Gebet mit den Unterbrechungen, da wurde ja schon eine ganze Menge deutlich gemacht. Und ich will noch einige Akzente setzen. Da ist zunächst der Adressat unseres Gebetes. An wen ist das Gebet gerichtet? Der Adressat unseres Gebetes. Diese Anrede, Vater, Abba, lieber Vater, das ist so ganz herzlich, das ist so ganz kindlich und das ist im Gebrauch der christlichen Gemeinde üblich. So beten wir, Vater unser im Himmel. Und das ist diese Gebetsanrede, die Jesus gebraucht. Und Jesus nimmt uns damit hinein in sein Verhältnis, das er zu Gott hat. Indem wir so beten dürfen, nimmt Jesus uns hinein in sein Verhältnis zu Gott, seinem Vater im Himmel. Und mit diesem Vaterbegriff wird deutlich, hier geht es um eine Beziehung. Und das ist schon im Alten Testament so, dass Gott nie ein Gott an sich einfach nur ist, ein irgendwie so Seiendes, sondern dass Gott immer ein Gott für uns ist, ein Gott für die Menschen. Gott ist immer einer, der in Beziehung lebt und leben will. Gott ist nie ein abstraktes Seiendes. Und der Name Gottes, den Jesus offenbart, ist eben dieser Name Abba, Vater, Gott für uns als Vater. Geheiligt werde dein Name, diese Heiligung Gottes, eben als Vater, dass wir ihn ehren, als unseren Vater im Himmel. Darin liegt das für uns so Wertvolle und das Besondere dieses Wesens Gottes, das, was ihn ausmacht und was ihn heraushebt aus allen anderen Wesen und Mächten in dieser Welt, die uns umgeben. In Jesus ist eine neuartige Gemeinschaft Gottes als des Vaters mit seinen Menschen, mit seinen Kindern begründet. Und daraus erwächst auch eine neue Gemeinschaft der Menschen untereinander. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Damit wird nicht Gott zum Vergeben gezwungen, dass wir etwas tun und dann muss Gott auch vergeben. So ist das nicht gemeint. Denn wenn das Ganze auch nicht vom Herzen kommt, aus unserem Innersten, aus dem Innersten unserer Person, dann kann man es sowieso sein lassen, denn dann ist es nicht echt. Wir schaffen nicht die Bedingungen, dass Gott vergeben kann. Aber da wird bezeugt, in dieser Bitte wird bezeugt, eine Jüngerin, ein Jünger Jesu weiß sich befreit von Schuld und Sünde. Er weiß, dass ihm vergeben ist, ein solcher Mensch. Und wenn wir wirklich um die Zusage der Vergebung wissen, dann können wir nicht anders, als auch als solche zu handeln, die anderen vergeben. Die denen vergeben, die sich an uns verschuldet haben. Und je länger, je mehr scheint mir das eine der Hauptlektionen des Christseins zu sein. Wir beten als Schuldige, wir beten als Schuldner und wir leben auch als solche. Wir leben als schuldige Menschen. Wenn das doch unser Miteinander prägen würde, in Familien, in Gemeinden, in der Gesellschaft. Wenn das unser Miteinander prägen würde, dann hätte das ein Ende, endlich ein Ende, dass ich meine, Meinung, meine Erkenntnis wäre das Maß aller Dinge. Wenn das unser Miteinander prägen würde, dann hätte das auch ein Ende, dass jeder meint, seine Erkenntnis zum Maß aller Dinge zu machen. Und dann muss ich auch nicht zu allem und zu jedem meinen Senf dazugeben. Ich kann auch mal den Mund halten, weil es gar nicht so wichtig ist, was ich meine. Wir würden manchmal, glaube ich, auch lieber beten, vergib den anderen ihre Schuld, wie du uns doch schon längst vergeben hast. Klingt ja ganz schön gut, ne? Klingt christlich, klingt fromm, aber so heißt es im Vater unser eben nicht. Gucken wir auf unsere Wünsche. Auch das ist ein Thema im Vater unser. Jesus richtet in diesem Gebet unseren Blick in zweierlei Richtungen. Zum einen auf die großen Ziele Gottes und zum anderen auf den sich täglich wiederholenden Alltag, das Klein-Klein unseres täglichen Lebens. Mit den Worten des Vaterunsers wischt Jesus die einfachen Wünsche und Sehnsüchte der Menschen ja nicht einfach weg. Die sind da, nein, und die werden ernst genommen, aber sie geraten in einen ganz neuen, in einen großen Horizont. Und da werden sie relativiert, da werden sie vielleicht verändert, da werden sie erweitert, werden sie manchmal vielleicht auch heilsam in Frage gestellt. Alles Bitten hat auf einmal eine ganz neue Richtung, weg vom kleinkarierten, eigensüchtigen Begehrlichkeiten. Hin zu einem Verlangen nach einer neuen Welt, nach einer besseren Gerechtigkeit im Himmel und auf Erden. Hin zum ungeduldigen Erwarten dieses Reiches Gottes. Dort, wo dann allerdings eben auch unsere kleine Not, unser tägliches Brot aufgehoben ist, und wo es besser aufgehoben ist, als wenn es nur unsere Menschenwelt wäre. Gebet ist so also auch eine neue Ausrichtung des Lebens. Und dann ist es nicht nur eine fromme Pflichterfüllung. Wir müssen nicht beten. Wir dürfen beten. Eine fromme Pflichtübung kann ja ausüben, wer will. Nein, Gebet ist eine Lebensäußerung eines Menschen, den Gott bekehrt, umgekehrt und erneuert hat. Gebet ist eine Lebensäußerung eines Menschen, den Gott bekehrt, umgekehrt und erneuert hat. Und deshalb müssen wir nachdenken über Gebet als Reden und Hören, Gebet als Kommunikation. Haben wir beten gelernt, wenn wir das Vaterunser auswendig gelernt haben? Sicherlich nicht. In einem seiner Romane beschreibt Manfred Hausmann folgenden Dialog. Wie hältst du es denn alleine aus? Allein? Meistens bin ich nicht allein. Und wenn es nur eine Ameise ist, die über die Haare auf meinem Arm klettert. Kannst du dir etwa deine Sorgen und Ängste erzählen? Ja, schön, aber sie versteht keine Silbe. Woher weißt du das? Ah, mit dir ist ja nicht zu reden, du bist ja verrückt. Woher weißt du denn, dass irgendein Mensch, dem du deine Ängste erzählst, dass ich die Worte verstehe, die du an mich richtest? Wir können meistens nicht wissen, ob wir verstanden werden. Wir sagen etwas, wir gehen davon aus, dass der andere es versteht, aber wenn wir recht drüber nachdenken, wissen können wir es nicht, ob er versteht. Es sei denn, der andere hört nicht stumm zu, sondern macht deutlich, dass er es verstehen will, indem er nachfragt, indem er etwas hineinwirft in unser Reden, eigene Gedanken, indem es zu einer Kommunikation kommt mit Reaktionen, so wie in diesem Vater unser vorhin. Erst in dem Gespräch hat das entwickelt, was da wirklich gemeint ist. Der Mensch vorhin, hier das Vater unser, kriegt er ja schon noch irgendwie hin, aber das war ja noch nicht Gebet. Die Worte allein. Beten heißt offen sein für Jesus, offen sein für Gott, offen sein für das Wirken des Geistes Gottes, offen sein für Reden mit Gott und nicht nur Reden zu Gott. Als Jugendliche haben wir so ein Lied gesungen, da hieß es, Beten ist Reden mit Gott und Hören. Beides, Reden mit Gott und Hören. Das Hören, spätestens das Hören geht allerdings wirklich nur, wenn wir mit unserem Beten auf Gott ausgerichtet sind. Wenn die Zielrichtung meines Betens eine andere ist als Gott, dann werde ich Gott nicht hören. Ich lese uns noch einmal das Vaterunser, aber mit dem Kontext, wie es Matthäus in der Bergpredigt uns überliefert. Da heißt es in Matthäus 6, Abvers 5, dass Jesus sagt, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Textzusammenhang in der Bergpredigt macht deutlich, dass es hier um die drei jüdischen Frömmigkeitsübungen ging. Um das Almosen geben, um das Beten und dann noch um das Fasten. Und alles das, was Jesus da sagt, ist immer gegen die Heuchler gerichtet. Er sagt, sie haben ihren Lohn schon dahin, die haben ihren Lohn schon gehabt. Es soll alles vor Gott, dem Vater, geschehen und nicht vor den Menschen. Denn das war das Problem. Man tat es um der Menschen willen, um gut dazustehen als ein frommer Mensch. Nein, es geht vielmehr darum, dass hier in der Verborgenheit vor Gott etwas geschieht, was wirklich nur Gott sieht. Und gerade das Gebet kann zu einer frommen Selbstdarstellung werden. Und diese Gefahr bewusst zu machen und daraufhin richtig beten zu lehren, das ist die Absicht Jesu. Das Gebet hat sich alleine an Gott zu richten und an Gott auszurichten. Und deshalb hat der große Theologe Karl Barth folgenden Satz geschrieben: Gebet, das jemand anderem etwas sagen will als Gott, ist kein Gebet. Das gibt es schon mal in der Gemeinde. Da betet einer laut und man hat einen, der meint gar nicht Gott, sondern er meint Bruder X oder Schwester Y oder die ganze Gemeinde. Oder der Vater betet zu Hause in der Familie, aber man hat den Eindruck, er meint eigentlich die Kinder oder die Frau. Gebet, dass jemand anderem etwas zu sagen, etwas anderes Gebet, dass jemand anderem etwas sagen will als Gott, ist kein Gebet. Wir sollen auch nicht plappern, quasseln wie die Heiden. Das war wohl scheinbar zur Zeit Jesu weit verbreitet, dass man meinte, mit langem Gerede, mit langem Geplappere die Götter gefügig machen zu können in den verschiedensten Religionen. Manche Gebete von Christen haben auch heute einen solchen Charakter. Da hat man den Eindruck, irgendwie ist Gott schwerhörig oder begreift Gott es, ist er begriffsstutzig, dass man ihm das 100-mal erklären muss. Und wir müssen es ihm von vorne und von hinten und von oben und von unten und von allen Seiten erläutern, was wir meinen. Viele, viele Worte. Zu viele Worte. Jesus stellt da das Vaterunser als ein ausdrücklich sehr kurzes Gebet dagegen. Ein kurzes Gebet, in dem doch so viel enthalten ist. Dabei geht es jetzt auch nicht um die Kürze an sich, dass man sagt, wir machen jetzt einen Wettbewerb, wer das kürzeste Gebet hinkriegt. Das ist ja auch nicht die Lösung. Aber Länge ist eben kein Mittel, um bei Gott Gehör zu finden. Lange Gebete sind nicht nötig, denn Gott weiß, was die Menschen brauchen, bevor sie ihn bitten. Es geht auch nicht darum, dass Gott alles weiß und darum Gebete eigentlich gar nicht mehr nötig sind. Könnte man ja auch sagen, er weiß doch sowieso alles, warum soll ich es ihm noch sagen? Gott will hören, was wir ihm zu sagen haben, das will er hören. Aber Gott ist in seiner Liebe schon bei uns Menschen, bevor wir ihn bitten. Und so nimmt er uns auch diese vermeintliche Notwendigkeit eines wortreichen Gebetes oder eines kunstvollen Gebetes, dass wir meinen, wir müssen einen formvollendeten Antrag bei ihm stellen. Gott braucht nicht viele Worte, Gott braucht keine beeindruckende Rhetorik. Zwei Schlussgedanken. Dein Reich komme und dein ist das Reich, heißt es da in diesem Vaterunser-Gebet. Ich möchte uns eine Geschichte nicht vorenthalten, die mir in die Hände gefallen ist und die noch einmal etwas deutlich macht davon, wo und wie Reich Gottes seine Macht und seine Herrlichkeit sich verwirklichen. Es war einmal ein kleiner Heiliger, der hatte lange Jahre ein glückliches und zufriedenes Leben geführt. Als er eines Tages gerade in der Klosterküche beim Geschirr abwaschen war, kam ein Engel zu ihm und sprach: Der Herr schickt mich zu dir. Und er lässt dir sagen, dass es an der Zeit für dich sei, in die Ewigkeit einzugehen. Ich danke dem Herrgott, dass er sich meiner erinnert, erwiderte der kleine Heilige. Aber du siehst ja, was für eine Menge Geschirr hier noch abzuwaschen ist. Ich möchte nicht undankbar erscheinen. Aber lässt sich das mit der Ewigkeit nicht noch so lange hinausschieben, bis ich hier fertig bin? Der Engel blickte ihn so nach Engelsart weise und huldvoll an und sprach: Ich werde sehen, was sich tun lässt, und verschwand. Der kleine Heilige wandte sich seinem Geschirrberg zu und danach auch noch allen möglichen anderen Dingen. Eines Tages machte er sich gerade mit einer Hacke im Garten zu schaffen, da erschien auf einmal wieder der Engel. Der Heilige wies mit der Hacke Garten auf und Garten ab und sagte: Sieh dir das Unkraut hier an, kann die Ewigkeit nicht noch ein bisschen warten? Der Engel lächelte und verschwand abermals. Der Heilige jätete den Garten fertig, dann strich er die Scheune, so wirkte er fort und fort und die Zeit ging dahin. Eines Tages pflegte er im Hospital die Kranken. Er hatte eben einem fiebernden Patienten einen kühlen Schluck Wasser eingeflößt, da sah er, als er wieder aufblickte, den Engel vor sich. Dieses Mal breitete der Heilige nur mitleidheischend die Arme aus und lenkte mit den Augen des Engels Blicke von einem Krankenbett zum anderen. Der Engel verschwand ohne ein Wort. Als der Heilige sich an diesem Abend in seine Klosterzelle zurückzog und auf sein hartes Lager sank, sann er über den Engel nach und über die lange Zeit, die er ihn nun schon hingehalten hatte. Mit einem Mal fühlte er sich schrecklich alt und müde und sprach: O Herr, könntest du deinen Engel jetzt noch einmal schicken? Er wäre mir sehr willkommen. Kaum hatte er geendet, stand der Engel schon da. Wenn du mich noch nimmst, sagte der Heilige, so bin ich nun bereit, in die Ewigkeit einzugehen. Der Engel blickte den Heiligen nach Engelsart weise und huldvoll an und sprach: Was glaubst du wohl, wo du die ganze Zeit gewesen bist? Es kommt und ist schon da, dieses Reich Gottes, so wie Jesus kommt und schon da ist, mitten in unserem Leben. Jesus verkündete, Gottes Reich kommt, es ist nahe herbeigekommen, an ihm selbst, an der Person Jesu macht sich das fest. So wie wir zu ihm stehen, stehen wir zu Reich Gottes und zur Herrschaft Gottes. Deshalb ist das Vaterunser-Gebet ein Gebet, das mit Jesus zu tun hat, nicht nur in dem Sinne, dass er es uns lehrt. Nein, in Jesus liegt A und O, Anfang und Ende der Welt. In Jesus liegen Gegenwart und Zukunft, Sein und Kommen des Reiches Gottes. In Jesus liegen so auch A und O, Gegenwart und Zukunft unseres Lebens, auch unseres Betens. Ohne Jesus will und wird Gott nicht Herrscher sein. Ohne Jesus wird Gottes Reich nicht kommen und ohne Jesus wird es nicht unter uns anbrechen. Ohne Jesus ist somit der Adressat unseres Gebetes, der Abba, der Vater, für uns gar nicht erreichbar. Ohne Jesus ist Gebet kein Gebet. Und deshalb reicht es nicht, das Vaterunser auswendig zu können. Nur wer Jesus inwendig hat, kann recht beten. Zweiter Schlussgedanke, dein ist die Kraft. Unser Beten ist manchmal ja so, wir bitten und dann sind wir es los. Dann krempeln wir die Ärmel hoch und erwarten nichts von Gott und tun alles selber. Sicher sollen wir etwas tun, aber dein ist die Kraft, das heißt, dein ist das Vermögen. Dein ist die Macht. Dein ist die Macht zur Erfüllung unserer Bitten. Dein ist die Macht zur Veränderung bei mir, dass ich vergeben kann, dass der andere Brot bekommt, dass ich mich auf Gottes Willen einlasse, dass ich seinen Namen heilige. Dein ist die Macht zu meinem rechten Beten. Herr, lehre uns beten heißt nicht, bring uns was bei, damit wir es dann ohne dich können. Mach mit uns Übungen, die irgendwie effektiv sind. Lehre uns beten heißt nicht, gib uns die besseren Lebens- und Gebetsrezepte. Nein, Herr, lehre uns beten heißt, nimm mich an die Hand, Herr. Lass deine Worte meine Worte werden und lass meine Worte deine Worte sein. Lehre uns beten heißt, nimm mich mit vor den Thron Gottes. Nimm mich mit vor das Angesicht des Vaters, vor dem ich alleine nicht bestehen kann. Herr, lehre uns beten heißt, sei du, Herr Jesus, Herr in meinem Denken und Reden, sodass ich Begegnung mit Gott, dem Vater, erlebe. Amen.
Ja, Vater, das ist unser Gebet, so wie wir es eben gesungen haben. Wir sehnen uns danach, die Welt mit deinen Augen zu sehen. Auch wenn wir dich nie ganz begreifen können, so zeigst du dich immer wieder in großen und kleinen Dingen. Ich danke für das, was wir jetzt eben gehört haben und was wir heute neu erkennen durften.